bitte.
Du hörst Bildungsnotiz.
Hallo, hier ist Hanna mit einer neuen Folge von Bildungsnotiz. Heute geht es im Gespräch mit Christian Hausner um das Thema Lobbyismus an Schulen. Es geht dabei unter anderem um die Fragen, an welchen Stellen Unternehmen Einfluss auf Schülerinnen und Schüler nehmen, wie Bildungsauftrag und Meinungsmache zusammenpassen, wie eine einzelne Lehrperson im Material- und Interessendschungel agieren kann und ob Schulen seit PISA Unternehmen sind, die sich auf dem Schulmarkt behaupten müssen.
Ich freue mich, hier mit Christian Hausner zu sitzen im Büro von Schule im Aufbruch. Du bist seit 2006 aktives Mitglied bei Lobby Control. Soweit ich weiß, ein Verein zur im weitesten Sinne, sag ich mal, Aufklärung über das Thema Lobbyismus, auch unter anderem an Schulen. Deshalb auch ein spannendes Thema für uns von Bildungsnotiz. Und du bist Geschichtslehrer an der ESBZ und organisierst dort das Fach Herausforderung, also auch selbst als Lehrer tätig. Freut mich, dass du hier bist. Und ich würde einfach mal ganz allgemein starten mit der Begrifflichkeit Lobbyismus. Was ist Lobbyismus und dann, ja, wie zeigt sich Lobbyismus denn an Schulen?
Ja, also das Thema Lobbyismus ist ein großes Thema. Gerade seitdem die Bonner Republik umgezogen ist, ist es nach Berlin, hier in Deutschland. Wir haben es hier in den letzten 10 Jahren mit ganz rasanten Entwicklungen zu tun, was Politikberatung, Interessenvertretung, unabhängig von Parteien anbelangt. Wir haben hier in Berlin, man kann auch sagen, schon so einen kleinen Wirtschaftszweig, der tatsächlich Interessenvertretung professionell betreibt. Was ist Lobbyismus? Lobbyismus bezeichnet jegliche Form von Einflussnahme auf Gesetze, Gesetzgebungsverfahren und der öffentlichen Meinung. Und zwar meist von Interessenverbänden, die, ja, so wie es in der politischen Theorie auch immer wieder angenannt wird, als Zivilgesellschaft bezeichnet wird. Das können Arbeitnehmer als eine Gruppe sein, das können Arbeitgeber als eine Gruppe sein, das können Umweltverbände sein und so weiter und so fort. Also jede Form von Zusammenschluss von Personen, die ein gewisses Interesse verfolgen und die versuchen, den Gesetzgebungsprozess in Berlin hiermit zu beeinflussen. Beeinflussen in mehrerlei Hinsicht. Auf der einen Seite Expertise liefern. Das heißt, weil wir eben als Interessenvertretung etwas besser wissen. Wir sind Arbeitgeberverband, wir kennen uns aus im Bereich, was brauchen Arbeitgeber eigentlich in Deutschland? Und dann liefern sie Expertise und das kann man dann sozusagen im Bundestag oder als Abgeordneter oder wo auch immer man in welchem Gremium sitzt, man sich anhören. Das sind jetzt sozusagen als Zielgruppe die klassischen Gremien. Und auf der anderen Seite hat man die Öffentlichkeit, die ein bisschen diffuser und breiter ist. Die Öffentlichkeit sind wir alle hier in Deutschland, alle, die Medien konsumieren, aber alle, die einfach ein offenes Ohr, offene Augen haben und Informationen aufnehmen auf irgendeine Art und Weise über politische Themen. Und das ist dann nochmal eine breitere Zielgruppe. Und auch da sind Interessenverbände interessiert, Öffentlichkeit zu informieren, die Meinung zu verändern und versuchen, Veränderungen herbeizuführen, zum Beispiel im öffentlichen Klima, sodass Politik wiederum gezwungen ist, Gesetze, Gesetzesvorhaben oder auch längerfristig Themen anders zu setzen.
Okay, und inwiefern findet jetzt diese, ich sag jetzt mal, Einflussnahme an Schulen statt?
Einflussnahme an Schulen findet im Grunde immer statt. Man hat in Schule den Auftrag nach Bildung und Erziehung. Und Bildung und Erziehung folgt immer ein gewisses Ziel. Man will, dass unsere Kinder und Jugendlichen in Schulen ein Set an Handwerkszeug mitbekommen, das sie dann in der Zukunft nutzen können. Was Lobbyismus im Speziellen auszeichnet, ist die konkrete Einflussnahme von einzelnen Interessen, Verbänden, Gruppierungen, Akteuren, die ganz spezifisch auf die Zielgruppe Schüler und Jugendliche abzielt. Und das mit ganz bestimmten Methoden und mit ganz bestimmten Wirkweisen. Und das reicht von der klassischen Werbung, zum Beispiel Bewerbung von einer Marke. Also ich selber habe es auch schon miterlebt im Schulleitungsbüro. Dann bekommen wir einen Anruf von Kerrygold. Und Kerrygold bietet an, eine Aktion zum Thema gesundes Frühstück zu machen. Mhm. Also das heißt, ein Hersteller für Butter will an der Schule aktiv tätig werden. Natürlich auch unter Verwendung der Marke selber. Und das ist sozusagen Markenwerbung. Das geht aber immer weiter bis hin zur Themensetzung. Das heißt, dass verschiedene Interessengruppen wollen, dass Schülerinnen und Schüler gewisse Themen mit auf den Weg bekommen, die auch in eine gewisse Richtung gelenkt werden. Beispiel ist an dem Punkt, da kann ich später nochmal drauf eingehen, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die zum Beispiel eine Form von Nachdenken über Gesellschaft in den Unterricht bekommen will, und zwar eine ganz bestimmte Form, eine sehr liberale, neoliberale Auffassung davon, wie Gesellschaft funktionieren soll und wie zum Beispiel das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gestaltet werden soll. Und von dieser reinen Markenwerbung bis hin zu so einer Organisation, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die erstmal kein Produkt verkauft, sondern das ist ein Interessenverband, da findet man alles Mögliche dazwischen. Das heißt, da geht es nicht nur um Markenwerbung, es geht dann auch um Imageaufbesserung. Es gibt die Sparkasse, die Vorträge in der Schule hält darüber, wie man richtig spart zum Beispiel. Es gibt Greenwashing-Kampagnen, das heißt Kampagnen, die darauf abzielen, das eigene Unternehmen grün zu färben, nachhaltig erscheinen zu lassen. Da sind vor allen Dingen unsere Automobilhersteller sehr aktiv, bis hin zu Deals in eher strukturschwächeren Regionen, wo Unternehmen anbieten, Praktikumsstellen frei zu machen, und dafür bekommen sogenannte Experten in den Unterricht. Und das geht in den Regionen, können das unterschiedlichste Unternehmen sein. Was in jedem Fall immer schwierig ist, ist, dass gerade hin zur Themensetzung dieses Interessengeleitete zum großen Problem wird. Das heißt, da kommt ein vermeintlicher Experte in die Schule und erzählt was, stellt Informationen bereit. Jedoch ist in den meisten Fällen ganz klar, dass es hier um Interesse des Unternehmens oder des Interessenverbandes geht. Und mit der Bandbreite haben wir es zu tun. Um das einzuordnen in die generelle Lobbyismusdebatte,
ja.
Es gibt diesen Terminus Deep Lobbying, das heißt Tiefenlobbying. Das betrifft vor allen Dingen die Öffentlichkeit und damit auch Kinder und Jugendliche, die natürlich genauso Teil der Öffentlichkeit sind, gerade mit der Entwicklung digitaler Medien und gerade auch mit einem viel höheren Medienkonsum, sind Kinder und Jugendliche einfach interessant als Zielgruppe. Weil sie in Zukunft erstens wählen gehen werden. Das heißt, sie werden das politische Klima mitbestimmen. Und das Zweite ist, sie werden konsumieren. Das heißt, sie werden Produkte kaufen, sie werden sich sozialen Bewegungen anschließen. Kinder und Jugendliche sind einfach die Zukunft in Sachen Politik und Gesellschaftsgestaltung. Und das ist Interessenverbänden und ist Unternehmen mehr als bewusst. Und deswegen ist Schule ein extrem spannender Punkt oder ein extrem spannender Ort, Lobbyismus zu betreiben.
Also man könnte sagen, an der Schule lohnt es sich für die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre. Ich würde gern noch mal wissen, du hast gerade gesagt, das Spektrum reicht relativ weit. Jetzt tatsächlich auch, dass Vertreter zum Beispiel in den Unterricht gehen und selbst Einheiten gestalten, aber auch Material zur Verfügung gestellt wird, was von Unternehmen gestaltet worden ist. Könntest du da vielleicht mal eins konkret beschreiben? Wie sieht das aus und wie zeigt sich dann darin diese Einflussnahme im Interesse eines Unternehmens?
Ja, ich habe hier ein Beispiel, das wir auch immer wieder auf unseren Stadtführungen hier in Berlin gezeigt haben. Ist eine Organisation ansässig, Die nennen sich Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft scheint, als wäre es eine Bürgerinitiative, die sich um die Marktwirtschaft um irgendeine Art und Weise Sorgen macht, sich kümmern will oder neue Ideen einbringen will. Und diese Initiative hat sich zur Aufgabe gemacht, die deutsche Öffentlichkeit, also uns alle, von der Notwendigkeit, marktwirtschaftlich orientierte Reformen zu überzeugen. Die Botschaft ist meistens ganz einfach. Markt, alles was mit Markt und Konkurrenz zu tun ist gut und Staat ist was Schlechtes. Also alles was Regulierung, Regeln für das Zusammenleben anbelangt, aber auch Regulierung im Wirtschaftsbereich, hemmt Innovation, hemmt Wachstum und deswegen müssen wir gucken, dass wir überall mehr Markt einführen. Das heißt, der Staat soll sich einfach nicht so viel einmischen. Und Kritiker der Initiative sagen, diese Initiative ist eigentlich nur eine Denkfabrik, ein Think Tank oder eine PR-Agentur der deutschen Wirtschaft. Denn es sind nicht die besorgten Bürger, die die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gegründet haben, sondern sie sind von einem Unternehmensverband gegründet im Jahre 2000 vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Und dieser Verband vertritt die Interessen der Arbeitgeber aus der Metall- und Elektroindustrie. Und jährlich fördert der Arbeitgeberverband Gesamtmetall die Initiative mit 7 bis 8 Millionen Euro. Das ist ein anständiger Betrag. Der Betrag wird ausschließlich dazu benutzt, die deutsche Öffentlichkeit zu beeinflussen. Und ein großer Teil dessen fließt in Lobbyismus in Schule. Und die Initiative hat ein Portal eröffnet, das heißt www.wirtschaftundschule.de. Und auf diesem Portal können Lehrkräfte vor allen Dingen, Schulleiter sich, aber auch Schüler sich schlau machen über die Themen Marktwirtschaft, Arbeitsmarkt, Regulierungen auf im Finanzsektor, Regulierungen in Sachen, wie werden Löhne gestaltet zum Beispiel. Und über diese Plattform stellt die Initiative auch Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Und ich habe ein Beispiel, das stammt aus einer Reihe, die sich mit verschiedenen Arbeitsformen beschäftigt. Und dieses Arbeitsblatt hat den Titel Vor- und Nachteile verschiedener Arbeitsformen. Okay. Wir haben hier folgenden Arbeitsauftrag für die Schüler.
Und das ist also jetzt tatsächlich Material, was sozusagen ein Lehrer einsetzen könnte im Wirtschaftsunterricht, Sozialkundeunterricht.
Genau, also es geht darum, im Wirtschaftsunterricht, Sozialkundeunterricht oder auch Politikunterricht eine Themeneinheit zum Thema Arbeitsmarkt zu gestalten. Das heißt, ich als Lehrer lade mir das runter und habe eine ganz klare Aufgabenstellung, die ich meinen Schülern mit reingebe und arbeite zum Beispiel das Arbeitsblatt im Unterricht oder als Hausaufgabe oder was auch immer ab. Und hier ist die Aufgabe, die Vor- und Nachteile verschiedene Arbeitsformen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber darzustellen. Und interessant ist hier der Aufbau. Also nicht die Aufgabenstellung selber und das, was bald rauskommen soll, sondern welche Arbeitsformen überhaupt genannt werden. Wir haben jetzt hier eine Auflistung, zum Beispiel die befristete Beschäftigung. Wir haben die Teilzeitarbeit. Wir haben die geringfügige Beschäftigung, Zeitarbeit, Zweitjobs und Heimarbeit. Und dem aufmerksamen Beobachter wird auffallen, dass eine Arbeitsform hier vollkommen fehlt. Und das ist der unbefristete Arbeitsvertrag.
Ja.
Das heißt, das ist eine ganz spezielle Form von, wie setze ich ein Thema, ohne dass ich es aktiv sage, dass die unbefristete Arbeitsform eigentlich nicht mehr das ist, wo wir hinwollen als Initiative, weil es hemmt Innovation, es ist viel zu schwierig für uns als Arbeitgeber einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu kündigen, weil wenn man mal Auftragsflaute hat, dann kann man nicht einfach Leute ausstellen und so weiter und so fort. Auf dem Arbeitsblatt erscheint es erst gar nicht, sodass es gar nicht zur Diskussion steht. Es ist eine sehr, sehr subtile Art und Weise und die Aussage meines Unterrichts in eine gewisse Richtung zu lenken. Das heißt, Schüler beschäftigen sich nur mit Arbeitsverhältnissen, die gerade aus einem liberalisierten Arbeitsmarkt stammen. Also befristet Teilzeitarbeit, 400-Euro-Jobs, Zeitarbeit und so weiter und so fort. Und das ist eine ganz konkrete Aufgabe, wo man sehr deutlich sieht, wo da das Interesse dahinter liegt. Also wo man hinter diesem Arbeitsblatt einfach noch diese Ebene hat, ich als politische Initiative will Meinungen und Themen setzen im Unterricht.
Ja, in diesem Fall dann halt durch gezielte Aussparung der Alternativen.
Ganz genau, gezielte Aussparung. Ja. Spannend ist auch hier, selbst bei der befristeten Beschäftigung, man kann ja kurz mal die Vor- und Nachteile durchgehen. Die flexible Nachfragemöglichkeit von Seiten der Arbeitgeber ist ein Plus bei Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Keine Garantie auf Vertragsverlängerung, keine Planungssicherheit, ein Minus bei Arbeitnehmer, immerhin.
Das wird immerhin zugestimmt.
Immerhin. Hoher technischer und bürokratischer Aufwand, ein Minus beim Arbeitgeber. Also selbst bei der befristeten Beschäftigung haben wir es hier mit diesen Hürden zu tun, laut diesem Arbeitsblatt. Ja. Hoher Regulierungsgrad des Beschäftigungsverhältnisses durch den Arbeitgeber. Ein Minus auf der Arbeitgeberseite. Also interessant ist auch hier nochmal aufs Lösungsblatt, also das ist das zweite Blatt, was dann geliefert wird, zu gucken, was dann die richtigen Antworten sind.
Und also dieses Material könnte dann eine Lehrperson mit Schülern und Schülerinnen im Unterricht behandeln und hätte, ja, sag ich mal, auf Basis des Materials, was von einer Initiative, die, wie du gezeigt hast, eindeutig anderes im Sinn hat, als den Schülern einen umfangreichen Überblick über das Thema Beschäftigungsmöglichkeiten zu liefern, beeinflusst.
Genau, wo es nochmal ein bisschen deutlicher um tatsächlich Marken und Greenwashing geht, ist ein Beispiel ein Arbeitsheft der Volkswagen AG mit der Überschrift Mobil im Klimaschutz. Und Volkswagen schlägt in diesem Arbeitsheft ganz eindeutig vor, weniger Autos zu kaufen und mehr Fahrrad zu fahren, was im Grunde ein Widerspruch ist, was aber nichts weniger als dahin führen soll, dass VW sich um Ökologie Gedanken macht. Im Grunde ist es nur das. Man hat, VW ist sehr bekannt für Greenwashing-Projekte, eine große Werbekampagne zum Thema Think Blue gefahren. Da ging es darum, Effizienz und Nachhaltigkeit im Unternehmen stark darzustellen und auch klar zu machen, wir sind hier die, die sich um Ökologie kümmern. Und das schlägt sich auch in den Unterrichtsmaterialien wieder.
Okay, das heißt, bei diesem Beispiel würde dann ein anderes Spektrum zum Einsatz kommen, das, was du gerade beschrieben hattest, der Möglichkeiten Einfluss zu nehmen im Bereich Schule. Das wäre jetzt also nicht durch die Themensetzung wie beim Beispiel davor, sondern eher ein Interesse einfach der, in diesem Fall ja der Firma, des Unternehmens, VW, ihre eigene Marke als gut und verantwortungsbewusst darzustellen.
Ganz genau. Also, aber das ist, es geht dann über Markenwerbung hinaus. Also wenn ich auf der einen Seite des Spektrums Markenwerbung würde bedeuten, VW ist eine Top-Marke, wenn ihr seid unsere zukünftigen Konsumenten, das heißt, kauft ein VW. Das wäre die einfache Aussage. Das wäre einfache Markenwerbung. Hier hat man das Beispiel, das ist nicht darum geht zu überzeugen, VW zu kaufen in Zukunft, wenn ich 18 bin, sondern es ist das Ziel über, also dieses ganze Dokument, man sieht hier klimatisches Basiswissen ist ein Thema, dann historische und prognostizierte Klimaänderungen und deren Auswirkungen, Verursacher der Treibhausgasemissionen und dann Klimaschutzmaßnahmen. Das heißt, es liest sich eigentlich wie ein Papier von Greenpeace oder der Heinrich-Böll-Stiftung, soll aber nicht VW direkt bewerben, sondern indirekt. Und zwar über dieses Ding, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen, wir machen uns Gedanken. Das heißt, es ist eine Art von Themensetzung für die Automobilindustrie. Das heißt, es ist nicht einfach nur ganz einfach eine Markenwerbung. Und das, den Unterschied gilt es zu beachten, weil das sind so die zwei Wege, wo es dann auseinandergeht, wo es dann nicht nur um Markenwerbung, sondern eben auch um Themensetzung und wirkliche Meinungsmache geht. Weil Meinungsmache hat nochmal diese stärkere Dimension von Beeinflussung. Das reine Werbeverbot wird sich, wenn wir jetzt auch politisch denken, wird sich einfach umgehen lassen, wenn man sagt zum Beispiel, wir wollen hier keine Logos an Schulen sehen. Meinungsmache ist aber ein bisschen komplizierter, weil es dann nicht nur um Logos geht oder um Werbeaktionen oder hier mal ein Flyer, da mal ein Flyer, sondern es geht tatsächlich um Beeinflussung von Unterrichtsmaterialien, von Büchern, von ne, und so weiter und so fort. Also alles das, was dann Lehrkräfte im Unterricht einsetzen. Der Unterschied ist mir da auch nochmal sehr wichtig.
Wie genau würdest du jetzt kurz und knapp die Bedenklichkeit beschreiben von jetzt zum Beispiel diesen zwei Materialien auch? Also hinsichtlich des Bildungsauftrags von Schule oder auch Konsumentenhasche. Also was wäre jetzt das Bedenkliche an dem Einfluss von Unternehmen an Schulen?
Was das darum geht's, also darum ging es mir jetzt gerade auch in dem Hinweis davor. Also es gibt eine Studie vom Bundesverband der Verbraucherzentralen, die erstellen den sogenannten Materialkompass und da werden bei dem Materialkompass werden überwiegend kostenlose Unterrichtsmaterialien auf Unterrichtstauglichkeit geprüft und Grundlage dafür ist ein Bewertungsbogen, der von Bildungsexperten aufgestellt wurde und da wurden ungefähr 450 Materialien von unterschiedlichen Anbietern untersucht. Und das Interessante daran ist, dass also es wurden alle möglichen Unterrichtsmaterialien mit in Betracht gezogen, also auch von Stiftungen oder von politischen Initiativen, aber eben auch von Unternehmen. Und ein Ergebnis ist, dass wirtschaftsnahe Publikationen, so Zitat, bei der Qualität signifikant schlechter abschneiden als Materialien, die aus öffentlicher Hand oder von nicht kommerziellen Interessenverbänden stammen. 18% der wirtschaftsnahen Materialien wurden mit der Note mangelhaft bewertet, während dies auf weniger als 2% der von öffentlicher Hand und NGOs herausgegebenen Materialien zutrifft. Was ist der Hintergrund? Ganz einfach, die Unternehmen, die an Schulen gehen, wollen erstens Produkt- und Markenwerbung unkritisch in der Schule sehen. Es werden Sachinformationen einseitig verkürzt oder ohne Kontext dargestellt und die Materialien sind zum Teil einfach schlecht didaktisch aufgearbeitet. Das sind so die Ergebnisse von diesem Materialkompass. Wir als Lobby Control haben darüber hinaus Bauchschmerzen dabei, dass wirklich Themensetzung betrieben wird von vielen Unternehmen und versucht wird, tatsächlich langfristig Meinungen zu beeinflussen und das ein systemisches Problem darstellt. Wir haben im Themenfeld Lobbyismus immer die Schwierigkeit, dass wir es mit ungleichen Mitteln zu tun haben. Das heißt, finanzstärkere Interessenverbände werden immer mehr Chancen haben, ihre Interessen und ihre Themen durchzusetzen. Und Gleiches gilt es auch für Schule festzustellen. Das heißt, wenn wir von der Welt ausgehen, 2050, und es stellen nur noch Lobbyverbände Unterrichtsmaterialien her, also sehr radikal gedacht, dann wird es da zu einer wahnsinnigen Ungleichheit von Meinungen kommen, die da im Unterricht vertreten sind. Das ist deswegen so wichtig zu beachten, weil wir gerade auf diesem Weg dahin sind. Es gibt allerdings aus der Geschichte der Schule diesen klaren Auftrag, Meinungen multiperspektivisch darzustellen, jede Meinung gleichwertig nebeneinander stehen zu lassen und die Schüler dazu zu ermöglichen, ein eigenes Meinungsbild generieren.
Ziehst du dich dabei auf den Beutelsbacher Konsens? Oder?
Ganz genau.
Ansonsten, genau, den kenne ich vielleicht noch mal kurz. Ist sozusagen Leitsatz der politischen Bildung in Deutschland gewesen. Wurde 1976 auf der entsprechenden Konferenz in Beutelsbach in Baden-Württemberg von Hans-Georg Wehling wohl in diesen Leitsätzen vorgetragen, die da unter anderem lauten, dass es nicht erlaubt sei, Schüler und Schülerinnen mit Meinung zu überrumpeln, sondern dass es darum geht, selbstständig sich Urteile zu bilden, dass demnach auch Alternativen aufgezeigt werden müssen an Standpunkten und eben keine einseitige Einflussnahme und Standpunkte nur erörtert werden sollen. Ja, und dass das sowohl von den Lehrpersonen beachtet werden muss, als dann, wahrscheinlich wie du gerade aufgezeigt hast, auch dringend in der Darstellung von Themen in zum Beispiel Unterrichtsmaterialien beachtet werden muss und das bei den Materialien, die auch in dieser Studie geprüft wurden, eben genau nicht gegeben ist.
Ganz genau. Also der Beutelsbacher Konsens, der einfach klar macht, ich muss den Schülern ermöglichen, selbst ihr Urteil zu bilden. Und das ist eindeutig gefährdet in der Entwicklung, die wir jetzt gerade sehen, wenn Lobbyismus an Schule betrieben wird.
Vielleicht könntest du nochmal sagen, welche Gründe siehst du dafür? Also vielleicht auch, wie ist das historisch gewachsen? Warum ist das gerade jetzt ein kritischer Punkt, wenn du sagst, das ist ja in den letzten Jahren irgendwie immer stärker geworden und ist auch für innerhalb kürzester Zeit eine sehr nahe Bedrohung, nenne ich es jetzt mal.
Es ist deswegen eine sogenannte Bedrohung, weil wir es schlichtweg zugelassen haben, dass es gewollt ist, dass sich Unternehmen und Interessenverbände mehr an Schule beteiligen. Es ist politischer Wille und es ist auch gesellschaftlicher Wille. Es gab in den letzten 20 Jahren eine ganz starke Auseinandersetzung darüber, dass sich Schule öffnen muss hin zur Zivilgesellschaft. Schule muss sich öffnen hin zum Sozialraum, muss sich verbünden mit anderen Partnern aus der Region, muss mit Jugendamt zusammenarbeiten, muss mit Schulamt besser zusammenarbeiten, muss aber auch mit Unternehmen vor Ort besser zusammenarbeiten und mit der Politik vor Ort. Vernetzung, Öffnung von Schule. Weil Schule vieles alleine nicht leisten kann und dieser geschlossene Containerschule oftmals mehr Probleme produziert, als es löst, wenn man denn vorher schon enger mit anderen Partnern zusammengearbeitet hätte. Das heißt, das war eine oder ist immer noch Anspruch an Schule, wie sie jetzt existiert. Viele Kooperationen eingehen, gute Netzwerke schaffen und möglichst viele Partner ins eigene Handeln mit einzubeziehen, um meine Schüler erstens in Lohn und Brot zu kriegen, damit sie Arbeit bekommen, um ihnen aber auch die bestmöglichste Förderung zu gewährleisten. Das ist ein Hintergrund. Das zweite ist, wir haben es in ganz Deutschland mit sehr vielen Reformen zu tun, die die Eigenverantwortung von Schulen gestärkt haben. Das heißt, Schulen haben mehr und mehr ein eigenes Budget, das sie verwalten. Sie werden mehr und mehr als Unternehmen ihrer selbst betrachtet. Das heißt, auch Schulleiter haben ganz andere Aufgaben als noch vor 20, 30 Jahren. Sie sind viel mehr Manager geworden. Und damit einhergeht auch der Wettbewerbsgedanke zwischen Schulen. Das heißt, dass Schulen dann innovativ werden, wenn sie im Wettbewerb zueinander stehen, dass der Markt regelt, welche Schulen, welche Schulsysteme und welche pädagogischen Formen und Ausprägungen von Schule in 20 Jahren zum Beispiel noch zeitgemäß sind. Das ist der Glaube daran, dass der Markt das regelt.
Ist das ein Gedanke auch seit PISA? Sozusagen dieser Verwirtschaftlichungsgedanke, Wirtschaft, ich sage mal, Tendenzen und Regulierungsmechanismen auch auf diesen Gesellschaftsbereich Schule zu übertragen?
Die PISA-Studie hat uns gelehrt, dass wir uns in einem Wettbewerb befinden. Und zwar, dass die nationalen Bildungssysteme sich beweisen müssen vor einer Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. In dieser Organisation, das ist eine internationale Organisation mit 34 Mitgliedstaaten, die sich der Demokratie und der Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. Und die Idee dahinter ist, dass vor allen Dingen Wirtschaftsförderung und wirtschaftliche Entwicklung was Positives ist und letztlich zum besseren Leben führt. Vor dieser Organisation werden wir gerankt. Und wenn wir da im Mittelfeld stehen oder im unteren Mittelfeld, dann ist es ganz klar, das liegt in der Natur dieser Rankings, müssen wir irgendwie gucken, dass wir hochkommen, damit wir aufsteigen. Das heißt aber auch, dass wir uns vor allen Dingen messen lassen müssen, an wie gut werden wir unsere Schüler auf die Wirtschaft vorbereiten, wie gut bereiten wir sie jetzt gerade darauf vor, damit wirtschaftliche Entwicklung gestärkt werden kann. Und mit den Studien kamen wir eigentlich sehr stark zum Paradigmenwechsel, in dem wie wir Output von Schule begreifen. Und ja, im Einvernehmen mit Schulbehörden und ja, mit allen politischen Akteuren sind wir dabei, Schulen ja, für Unternehmen mitzugestalten, beziehungsweise für die wirtschaftliches Wachstum eines Landes beizutragen. Und das führt zu einer Ökonomisierung von Bildung. Das heißt, ich lerne Deutsch, weil ich muss später mal gut Deutsch können, um mich im Arbeitsmarkt zu integrieren und so weiter und so fort. Das kann man jetzt erstmal so hinnehmen. Da gibt es berechtigte Gründe dafür, zu sagen, natürlich ist es wichtig, gut Deutsch zu lernen. Es ist auch wichtig, nach der Schule in den Arbeitsmarkt einzusteigen, weil Arbeit ein Teil meines Grundrechts ist und auch Teil, wie ich in der Gesellschaft ankomme. Auf der anderen Seite führt es zu sehr starken Dynamiken und sehr starken Wettbewerb innerhalb dieser Schulen. Und um jetzt auf das Thema zurückzukommen, es geht letztlich darum, dass man, dass Schulen sich eigene Profile bilden müssen, dass sie beweisen müssen, dass sie arbeitsmarktfähig sind und dass sie sich Kooperation aktiv suchen sollen und auch Geld einwerben sollen, um ihre eigenen Profile auszugestalten. Und in dieser Mixtur entsteht ein Einflusstor für Lobbyismus. Das heißt, Unternehmen, die schon lange begriffen haben, dass Kinder und Jugendliche eine wichtige Zielgruppe sind, wenn nicht sogar eine der wichtigsten Zielgruppen. Diese Unternehmen brauchen Schule, damit sie einen Verstärker haben für ihre Botschaften. Und seien es Markenbotschaften oder Themen oder ganze Vorstellungen von Gesellschaft. In Schulen verbringen unsere Kinder und Jugendliche die meiste Zeit. Und wenn es gelingt, da Themen und Marken zu setzen, dann wird das hängen bleiben.
Okay, das heißt, wir haben hier, so hört sich das für mich an, quasi auf einer Doppelebene eine Problematik mit Lobbyismus an Schulen. Also der eine Gedanke ist die direkte Einflussnahme auch auf Jugendliche als schon Konsumenten und auf spätere Konsumenten. Und das andere, was du gerade angesprochen hast, wäre das strukturelle Problem, dass Schulen ja unter Marktdruck stehen und Marktzwängen und scheinbar auch dafür Finanzen brauchen, die sie von staatlicher Seite ja nicht gestellt bekommen. Da würde sich jetzt für mich die Frage ergeben, was müsste sich denn deiner Meinung nach oder auch von Seiten Lobby Control ändern, um Schulen unabhängiger von diesen Einflüssen durch Interessenvertreter zu machen?
Genau, also es gibt von Lobby Control da offizielle Forderungen dazu, die sich vor allen Dingen auf den Themenbereich Lobbyismus beziehen. Das eine ist, es muss die Finanzierung offengelegt werden von solchen Unterrichtsmaterialien, die von nichtstaatlichen Stellen kommen. Die Autoren und die beteiligten Akteure müssen sichtbar gemacht werden. Es muss einfach immer draufstehen, von wem kommt dieses Material, um nachzuvollziehen zu können für die Lehrkraft, aber auch für die Schule, welches Interesse könnte dahinter stecken. Gleichzeitig müssen Schulen und Kultusministerien offizielle Kooperation auch mit Wirtschaftsverbänden oder auch mit Unternehmen vor Ort immer wieder kritisch prüfen und zu gucken, wo wird Neutralität verletzt und wo wird es relativ stark ausgenutzt, dass Schule gerade sehr viel Kooperation und Zuarbeit braucht. Ja, das dritte ist eigentlich das Allerwichtigste, also Werbung umfassend verbieten. Und es gibt entsprechende Regelungen in den Schulgesetzen, nur die lassen zum Teil sehr viele Ausnahmen zu und sind zum Teil sehr schwammig formuliert. Das heißt, es ist im Grunde de facto so, dass es immer genügend Schlupflöcher gibt, um was auch immer geartete Werbung in die Schule mit reinzubringen, in der Schule aufzuhängen, in Unterricht einzusetzen.
Würde ich vielleicht ganz kurz an dieser Stelle nochmal einen Gesetzestext aus dem brandenburgischen Schulgesetz zitieren. Also grundsätzlich, ne, der Bildungs- und Erziehungsauftrag, dabei geht es auch darum, keine Schülerin, kein Schüler darf einseitig beeinflusst werden. Und dann heißt es im Paragraphen 47 zur Meinungsfreiheit, Werbung und Zuwendung Dritter. Allerdings, dass Ausnahmen im schulischen Interesse sozusagen möglich sind, sofern, und das ist jetzt wahrscheinlich die schwammige Formulierung, die du meinst, die Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages nicht beeinträchtigt wird. Und Näheres steht aber nicht dazu, wann denn genau dieser Auftrag beeinträchtigt würde, wo ist die Grenze zwischen, ist eigentlich im Interesse, die Schüler zu befähigen, sich Meinung zu bilden, und wo werden sie auch gegen den Bortelsbacher Konsens beeinflusst?
Ganz genau. Ich kann jede Form von Unterrichtsmaterial letztendlich so darstellen, dass es dem Erziehungs- und Bildungsauftrag von Schule auf irgendeine Weise entspricht. Also ich kann selbst bei dem Material wie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sagen, es ist vollkommen unerheblich, ob da der unbefristete Arbeitsvertrag auftaucht oder nicht. Wichtig ist, dass meine Schüler sich über Arbeitsformen, über neuzeitige Arbeitsformen informieren. Und das ist Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schule. Und damit zieht dieser Gesetzestext überhaupt nicht. In dem Fall sind die Lehrkräfte in der Verantwortung, sowie die Schulleitung, die verantwortungsvoll mit diesem Material umgehen müssen, die vor allen Dingen Bewusstsein dafür haben müssen, dass das, was am Material da draußen ist, auch immer wieder auf den Tischen unserer Schülerinnen und Schüler hier in Deutschland landet. Und das, dieses Bewusstsein zu schärfen, das ist über die politischen Forderungen hinaus elementar. Und ich meine, ein letztes ist natürlich Finanzierung des Bildungssystems und sich auch, also das knüpft jetzt an meine persönliche Meinung an, sich auch Gedanken zu machen, was bedeutet eigentlich Wettbewerb an Schule, welche Effekte hat dieser Wettbewerb an Schulen, wo entstehen systemische Zwänge, und ja, auch ein bisschen den Zeitdruck bei Lehrkräften rausnehmen. Wir haben das Problem, wenn man in die Schule kommt, gerade jetzt Einsteiger, die sich erstmal im Referendariat sich ihre kompletten Unterrichtsmaterialien zusammensuchen müssen, dass wenn sie eine gewisse Anzahl von Kursen und Klassen haben, dass ein enormer Zeitdruck herrscht, auf der einen Seite schnell gutes Material herzubringen und auf der anderen Seite ein hoher Qualitätsanspruch an die Lehrkraft, denen gesagt wird, es muss eine Methodenvielfalt herrschen, du kannst dich nicht nur am Schulbuch entlanghangeln, du musst ein möglichst abwechslungsreiches Material bieten, du musst deine Medien immer wieder wechseln und so weiter und so fort. Und das Quantität wie Qualität, dass der Anspruch derartig hoch ist, dass es natürlich einfach ist, sich mal eben ein Arbeitsblatt von egal welcher Organisation zu googeln, hauptsächlich ich habe jetzt gerade was zur Hand, was mir halbwegs sinnvoll erscheint. Und das sind systemische Probleme, das ist jetzt auch, geht jetzt über die Forderung von Lobby Control hinaus, das sind systemische Probleme, die muss man beachten. Oftmals ist es gar nicht so, dass Lehrkräfte gar kein Bewusstsein dafür haben. Sie haben schlichtweg nicht genügend Zeit, das alles so zu recherchieren, dass das auch passt. Und das wird vielen Berufsanfängern sehr schnell klar, weil sich die Prioritäten da enorm verschieben. Und an dem Punkt ist dann Politik eben gefragt und Regulierung gefragt. Immer dann, wenn Individuen das nicht mehr leisten können, was eigentlich falsch ist, muss Politik irgendwo einsteigen. Und in dem Fall ist es so, in vielen. Also wenn man sich bei Referendate umhört und Referendatinnen, dann kommt man genau in diese Situation rein. Und am allerbesten wäre es natürlich, das mit in die Ausbildung einfließen zu lassen. Die Lehrerausbildung in Deutschland da wird gerade viel rangetragen. Also viel soll sich da ändern und viele Ideen und Interessen sind mit dabei. Aber es muss trotzdem irgendwo klar werden, woher kommt mein Unterrichtsmaterial, was benutze ich und wie reflektiere ich kritisch. Und da ist das Thema Lobbyismus an Schulen immer ein Teil davon. Vor allen Dingen jetzt in den ab jetzt. Also es ist einfach ein Fakt, dass 16 der 20 umsatzstärksten Unternehmen Unterrichtsmaterial herstellen. Und es ist auch Fakt, dass dieses Material in den Schulen landet und das benutzt wird. Und es ist auch Fakt, dass es eigene Agenturen gibt, die sich nur damit beschäftigen, Unterrichtsmaterial herzustellen. Es ist ein Wirtschaftszweig bereits. Und das heißt, es wird tendenziell nicht weniger, es wird tendenziell mehr. Das heißt, Lehrkräfte werden in Zukunft sich damit auseinandersetzen müssen.
Das heißt ja auch, dass an dieser Stelle genau die Frage ist, wie kann ein Umgang, sag ich mal, auch von der Einzelperson aus mit dieser Thematik, stellt sich für mich ein bisschen die Frage, inwiefern können diese Materialien auch als Lerngelegenheit genutzt werden, frei nach Lobbyismus an Schulen kann man auch als Leben lernen definieren im Sinne von eine moderne Kulturtechnik, eben genau mit diesen versuchten Einflussnahmen auch umzugehen und Schülerinnen und Schüler letztlich zu befähigen.
Genau, ich habe noch eine Forderung vergessen. Das ist nämlich eine Prüfstelle und eine Anlaufstelle einzurichten für Lehrerinnen und Lehrer, die sich nicht ganz sicher sind, ist dieses Material sozusagen neutral oder ist es gut oder schlecht. Das kommt noch dazu. Für die einzelne Lehrkraft ist es natürlich je nach Klassenstufe. Also man geht ja, wenn man so ein Arbeitsblatt hat und sagt den Schülern so, und jetzt guckt mal, wo da Interessen sind. Das ist auf einer Metaebene. Man muss dann eben ganz genau gucken, wo man, in welcher Klassenstufe man diese Metaebene ansetzt. Nichtsdestotrotz würde ich dir vollkommen zustimmen, dass die Thematisierung dieses von Lobbyismus an Schulen, von Einflussnahme, wie beeinflusst Gesellschaft dich, ein zentrales Thema sein muss in der heutigen Welt, gerade in der digitalisierten Welt. Es ist Ausdruck von medienkritischer Nutzung und Schaffung medienkritischen Bewusstseins, dass ich als Individuum zu jeder Zeit irgendwie beeinflusst werden will. Und das ist dass es PR-Agenturen gibt und Werbeagenturen und Interessenverbände und politische Parteien und politische Stiftungen und unternehmensnahe Stiftungen und Denkfabriken, die irgendwie versuchen, an das, was dir persönlich eigentlich das Allerwichtigste ist, deine eigene Meinung, versucht wird, irgendwie darauf Einfluss zu nehmen. Und das ist natürlich Kernthema. Lobbyismus muss ein großes Thema sein. Als Lehrkraft selber kann man vieles beachten. Also auch wenn es mal schwierig ist, gerade mal das richtige Material zu nehmen, immer zu gucken, genau anzuschauen, wer hinter dem Angebot steckt. Dass man selber auch das Bewusstsein hat, Unterrichtsmaterial ist meinungsgebunden. Informationen über die Finanzierung suchen, wobei ich da auch glaube, dass das manchmal an Zeit fehlt und dass es wichtig sein muss, dass man das auch einfordert gesetzlich. Klarheit über die Interessenziele des Anbieters verschaffen und so weiter und so fort. Und ja, das Allerschönste ist eigentlich, besonders auffällige Materialien gleich an Lobby Control zu schicken, damit wir das auch mit auswerten und öffentlich machen. Also es ist auch Teil der Aufgabe des Vereins, genau das zu machen. Und auch Schüler und Eltern geht auch eine Botschaft raus, nicht nur an Lehrkräfte, dass bei fragwürdigen Angeboten von außen oder die von Lehrer kommen, einfach bei Lehrer und Schulleitung ansprechen und sagen, ich finde das irgendwie komisch. Irgendwo werde ich da beeinflusst oder mein Kind wird da beeinflusst, dem kann ich da nicht nachgehen oder das kann ich nicht unterstützen. Und Fachkompetenzen nutzen. Also wenn ich in der Politik Fachkompetenzen nutze und sage, okay, ich habe hier das und das Material, ich gehe da nicht d'accord damit, das ist ja sehr einseitig, ich würde das nicht benutzen oder davon abraten oder ich habe entdeckt das, dann ist das auch für andere Kollegen ersichtlich. Das Wichtigste ist, mit Kollegen reden und als Team zu agieren und das Bewusstsein zu haben, als Politiklehrer, als Geschichtslehrer, aber auch als Wirtschafts-, Englisch-, Deutsch-, Kunst, was auch immer, Musiklehrer, das Bewusstsein zu haben, dass wir in der Verantwortung stehen, unsere Kinder und Jugendlichen zur eigenen Meinungsbildung zu verhelfen.
Das heißt, Lobbyismus an Schulen, vielleicht als Schlusswort oder Fazit, auf das wir uns einigen können, kann durchaus genutzt werden, ich sag mal, die Materialien, dieses Thema auch als Gegenstand, um sich eigentlich des Bildungs- und Erziehungsauftrages von Schule wieder zu besinnen und neu zu besinnen und diesen wahrzunehmen.
Ganz genau, den wahrzunehmen und auch das Selbstbewusstsein als Schule zu haben, zu sagen, nein, dieses Material ist Mist. Ich will damit nichts zu tun haben. Wir haben ein Selbstbewusstsein als Pädagoginnen und Pädagogen, dass wir sind dafür ausgebildet und wir wissen, was richtig ist. Und auch ein bisschen aufs Herz hören, weil das sagt eigentlich meistens das Richtige.
Und letztlich auch zu zeigen, dass Schule und Wirtschaft zwei unterschiedliche Gesellschaftsbereiche sind, wo aber keiner sich dem anderen unterzuordnen hat.
Das hast du jetzt schön formuliert, genau. Also sozusagen, also es geht mir nicht darum, Wirtschaft verächtlich anzublicken und zu sagen, es gibt keine Kooperationsmöglichkeiten. Das stimmt einfach nicht. Auch sozusagen Marktargumenten nicht alles schrecklich zu finden. Ja, es gilt immer eine Bereitschaft zu haben, zu allen Akteuren in der Gesellschaft, aber auch klar zu machen, was sind die eigenen Ziele in der eigenen Arbeit. Und sich auf die zu besinnen, das sollte sowieso ohnehin regelmäßig passieren in der pädagogischen Arbeit.
Gut, lieber Christian, dann danke ich dir für das sehr informative Gespräch.
Ich danke auch.
Das war Bildungsnotiz. Bei Fragen, Kritik oder Anmerkungen bitte melden.